Es gibt Fragen, wenn man die stellt, kann man nur falsche Antworten geben. Kennt ihr das? Da fragt der Chef von der in unserem Ort vielleicht ansässigen Automobilfirma einen seiner leitenden Verkäufer: Sagen Sie mal, was halten Sie eigentlich von dem Produkt mit dem Stern? Es kann er eigentlich nur verkehrt antworten, oder? Sagt er, alles können wir vergessen, also das ist Stern, auf den ich schaue, das ist ein altes Kirchenlied, das können wir vergessen. Nein, also das Produkt, das sind Autos, die rosten, die sind alt, die verbrauchen Sprit und technologisch. Also, und dann kann der Chef sagen, sagen Sie mal, wie ernst nehmen Sie eigentlich unsere Konkurrenz? Sagt er, ja, die haben ja den Wurf schlechthin gemacht mit ihrem letzten Modell. Guckt der Chef mit großen Augen und drückt euch eine rein oder dem Angestellten eine rein und sagt ihm dann sozusagen, hören Sie mal, sind Sie von dem Produkt, das wir verkaufen, nicht überzeugt? Haben Sie Ihre Arbeit vielleicht gar nicht gut gemacht? Es gibt Fragen, die sind darauf angelegt, sozusagen den anderen in eine Falle zu locken. Udo hat mir, wir haben so einen vergnitzten Humor, Udo hat mir eine wunderbare Frage gestellt, so auch in so einem Arbeitssetting, wo am Ende dann jemand seinen Chef oder in die Runde fragt beim Arbeitstreffen, übrigens nur ganz kurz, stimmt es, dass Sie, was man sich in der Firma erzählt, dass Sie jetzt aufgehört haben, Ihre Frau zu schlagen? Ja, was soll man da sagen? Sagt er, ja, ach, Sie haben vorher zu. Sagt er, nein, was immer noch. Ich finde es so herrlich, in der Bibel zu sehen, dass es Menschen gab, die Jesus begegnet sind, mit einer ähnlichen Haltung im Inneren. Diese Fragen sind ja eigentlich, wenn man sie genau anguckt, vielleicht sogar berechtigt, natürlich, interessant, sachlich. Man könnte über alle diese Fragen in einem, ja, vernünftigen Kontext gut reden. Aber der, der die Frage stellt, hat andere Interessen. Er stellt die Frage nicht, um etwas mit der Frage zum Inhalt herauszubekommen, sondern er stellt die Frage, um möglichst zwischen sich und dem Inhalt und der Person eine Distanz zu halten. Er stellt die Frage, um den anderen ein Bein zu stellen, ihn in eine Falle laufen zu lassen, den anderen sozusagen zu diskreditieren. Und dann sind die Gründe vielfältig, weil wenn der andere erstmal bloßgestellt ist, dann ist alles, was er sagt, wertlos. Wenn der andere erstmal sozusagen nicht mehr glaubwürdig ist, dann muss ich mich mit dem, was ihm auf dem Herzen liegt, auch nicht auseinandersetzen. So eine Geschichte erzählt uns in der Bibel im Lukas-Evangelium der Evangelist, und er beginnt: Siehe, ein Gesetzeslehrer, Lukas Kapitel 10, siehe, ein Gesetzeslehrer trat auf, um ihn auf die Probe zu stellen. Nun war das ja kein Staatsexamen, es war also eher so eine Probe nach der Melodie, mal gucken, was er sagt. Und die Frage, wenn man sie genau liest, war genau eine von jenen Fragen, was Jesus hätte antworten können oder sollen, es wäre eigentlich immer verkehrt gewesen. So im Sinne von, was hältst du von? Und dann, er fragte ihn, Meister, wir lesen das jetzt immer so fromm, das müssen wir mal richtig so mit dem, ne, Meister, mit diesem schleimigen Unterton, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Manchmal fragen uns ja auch Zeitgenossen, sag mal, muss ich eigentlich, wenn ich Gott lieb habe oder wenn ich Christ bin, muss ich dann immer in den Gottesdienst gehen? Muss ich bestimmte Sachen machen? Und die Antwort, die wir vielleicht versucht wären zu geben, wir spüren es, führt uns auf ein Nebengleis. Die Frage ist irgendwie einerseits möglich und man kann auch darüber reden, aber irgendwie hat man das Gefühl, so die Haltung, in der gefragt wird, eigentlich will jemand mit dem nichts zu tun haben oder möchte mich aufs Glatteis führen und damit die Thematik weit von sich schieben. Meister, was muss ich tun? Und dann kommt so eine sehr zentrale Lebensfrage. Was muss ich tun, Ich übersetze jetzt mal dieses Bild von, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Was muss ich tun, damit mein Leben Bedeutung hat? Was muss ich tun, damit mein Leben nicht leer bleibt? Was muss ich tun, damit mein Leben eine Ausrichtung bekommt, die über den Tod hinausgeht und mir sinnvoll erscheint? Was muss ich tun, damit mein Leben voller Leben ist? Was muss ich tun, damit mein Leben mich sozusagen glücklich macht? Was muss ich tun? Sag mir da was. Und ich liebe unseren Herrn Jesus Christus allein für seine Kommunikationsfähigkeit. Ich finde es so herrlich. Ja, da haben viele Leute kommunikationstechnisch erstmal große Entwürfe gemacht. Das hat unser Herr alles drauf gehabt. Er antwortete und sagte, was steht denn geschrieben? Er antwortet mit einer Gegenfrage und bringt sozusagen das Gegenüber wieder in den unmittelbaren Dialog. Er hat sozusagen den Fisch am Haken. Ja, was weißt du denn? Und jetzt ist das Gegenüber bei der Ehre gepackt. Jetzt kann er sich nicht outen als, ich habe keine Ahnung, er ist Gesetzeslehrer. Er kann also jetzt nicht erzählen, Er muss also Farbe bekennen. Was weiß er? Was ist sozusagen in seiner Sicht sicher? Was ist das, was er schon verstanden hat? Was ist der Boden, auf dem er steht, um diese Frage zu stellen? Viele Menschen haben Fragen und haben, wie du dir eigentlich mal so willst beschreiben, manchmal nicht den Mut, diese Fragen an dem Ort zu stellen, wo vielleicht Antwort gegeben werden könnte. Man könnte Fragen, die so tiefer gehen, die persönlich sind, die mich unmittelbar betreffen, wenn ich solche Fragen öffentlich stelle oder in meiner Arbeitsgruppe stelle oder in meiner Schulklasse stelle oder in meinem Sportverein stelle, dann werde ich für irgendwie schräg angeguckt. Wenn ich frage, wie hältst denn du das mit Gott? Hä? Keiner outet sich, keiner kommt raus und sagt, wenn ich nicht schlafen kann, bete ich auch heimlich. Oder die Leute sagen in der Regel nicht, abends liege ich im Bett und weine manchmal und wünschte mir, es gäbe einen Gott. Wir kriegen das nicht hin. Wir bleiben oft mit unseren Fragen in uns einsam, bis sich irgendwann eine Katastrophe ereignet oder eine besondere Situation ergibt, wo jemand es vielleicht nicht mehr aushält, wo die Frage auf den Tisch kommt, eine sehr zentrale Lebensfrage auf den Tisch kommt und ich mit einem Mal entdecke, ich bin nicht allein, andere haben die Frage auch. Dieser Gesetzeslehrer kommt zu Jesus sozusagen mit einem Scheinangriff. Sag mal, was muss ich machen, um ewiges Leben bei Gott zu bekommen? Und Jesus macht etwas, was ihm immer wichtig ist. Er hört und sieht den einzelnen Menschen. Er sieht diesen Gesetzeslehrer. Und vielleicht sieht er auch hinter die Fragestellung. Vielleicht entdeckt er ja sogar eine Motivation hinter dieser Fragestellung, von der Jesus ahnt, wenn ich die treffe, wenn ich diese Motivation anpacke, wenn ich wirklich diese Sehnsucht in ihm berühre, vielleicht gelingt es ihnen, einen Schritt weiterzuführen. Was weißt du? Was steht geschrieben? Und dann legt er los. Jetzt ist seine Stunde gekommen, er kann mit dem Wissen glänzen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt wäre ich fast versucht, die Schrift da zu ergänzen, so im Sinne einer norddeutschen Redewendung. So, Jesus, Und nun kommst du. Jetzt Butter bei die Fische. Was sagst du denn dazu? Bleiben wir nochmal zunächst bei der Antwort. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und dann treten uns die Schweißperlen auf die Stirn, weil jetzt wird es anstrengend, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzem Denken. Ich habe lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, das sind nicht 400%, sondern 100%. Das fand ich schon mal eine ganz große Leistung für mich, das gerade zu bekommen, dass es hier um 100% geht. Das heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit der Kraft, die du hast. Nicht ich, mit deiner Kraft. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit dem, wie du denkst, nicht wie ich denke. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit der Seele oder mit dem Wünschen, mit dem Verlangen, mit der Sehnsucht, mit der Motivationskraft, die zu dir gehört und nicht zu mir. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit dem, was zu dir an Lebensenergie und Vermögen, Fähigkeiten und Grenzen gehört. Mit dem, wer du bist und wie du bist, so sollst du Gott lieben. Und Jesus hört zu. Und auch diese Ergänzung, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist also alles drin. Gott, der Nächste und ich persönlich. Und Jesus antwortet und sagt zu ihm, du hast richtig geantwortet. Kleine Ironie am Rande. Du hast richtig geantwortet. 100 Punkte. Eins mit Sternchen war das früher, gibt es heute nicht mehr. Heute heißt das 0,7, ich weiß zwar nicht, wie das geht, aber okay. Du hast recht geantwortet. Tue das und du wirst leben. Und schwupp, schnappt die Falle zu. Da war der Gesetzeslehrer, der Jesus eine Falle stellen wollte, und tappt selber in die Falle. Er fragt, was muss ich tun? Und Jesus lässt ihm die Antwort geben und sagt, stimmt. Mach das. Mach das und du wirst leben. Mich bewegt immer die Frage, wie funktioniert so etwas? Mach das. Und du wirst leben. Das hört sich ja immer, wenn wir die Bibel lesen, wenn man da mal so reinguckt, immer so glatt an. Und manche Leute sagen das ja ganz ehrlich, irgendwie das mit dem Glauben gelingt mir nicht. Ich bin nicht der Typ, es ist mir nicht gegeben. Ja, man hat den Eindruck, es muss einem irgendwie so, ha, ich weiß auch nicht, aber mit dem Glauben habe ich es nicht so. Und manche halten dich da für ganz klug, aber wenn man da mal in das Leben reinguckt, leben sie eigentlich aus Glauben und im Glauben an ganz vielen Stellen. Sie glauben, dass der Strom aus der Steckdose kommt, deswegen tun sie den Rasierer da rein oder den Föhn. Sie glauben, dass Sprit aus dem Tankzapfen kommt, deswegen fahren sie zur Tankstelle. Sie glauben, dass der Zug auch wirklich in den Gleisen bleibt, deswegen steigen sie ein. Wir haben ganz viele Entscheidungen, wo wir grundsätzlich Vertrauen haben, wo wir etwas tun, wo wir uns einlassen, ohne es vorher genau wissenschaftlich überprüft zu haben. Wir vertrauen darauf. Weil alle es machen, sagen wir dann. Ja? Und es gibt ganz viele Christen, für die man aussagen könnte, weil alle es machen. Aber wie geht das? Wie funktioniert das? Wie bekomme ich es hin? Oder wie erlebe ich es als einzelner Mensch, wenn ich mit Gott rede und mit Gott lebe? Wie geht das, dieses Hören, dass Gott zu mir spricht? Wie funktioniert das, dass Menschen sozusagen, wie dieser Mann auch, in einer Art eine direkte Antwort von Gott bekommen und dann sozusagen für das Leben eine Orientierung empfangen? Wir sagen ja manchmal, wir haben das ja auch gesungen, du bist Heiler, du bist Befreier, du bist Gott, du bist Tröster. Das sind ja tolle Titel, aber dahinter steckt ja eigentlich auch eine Erlebniswirklichkeit. Wie erlebe ich denn, dass Gott befreit? Wie erlebe ich denn, dass Gott mir antwortet? Wie erlebe ich denn das? Ich finde diese Frage deshalb so spannend, weil Menschen eigentlich in unserer Zeit danach fragen, funktioniert das, was du mir sagst? Das ist das, was sie interessiert. Funktioniert das? Wenn es funktioniert, lasse ich mich drauf ein. Da wird nicht groß gefragt, ist das aus der richtigen Abteilung? Wenn es funktioniert, kann ich es wagen. Und die Frage ist dann, können wir es so erklären, wie es bei mir funktioniert hat? Kriege ich das hin? Ich habe mir gedacht, dass die Antwort heute mal nicht nur von mir kommt, sondern unkompliziert und unkonventionell habe ich gedacht, ich lade uns mal drei Menschen ein, die signalisiert haben, sie haben in ihrem Leben Orientierung und Antwort von Gott bekommen in bestimmten Lebenssituationen. Und ich habe gedacht, okay, wenn die sagen, sie haben Orientierung bekommen, sie haben eine Antwort bekommen, dann fragen wir doch mal nach, wie ging denn das? Wie hast denn du das erlebt damals? In der Bibel gibt es eine Stelle in der Apostelgeschichte nach einer Predigt, da heißt es, als die Menschen das hörten, durchbohrte es ihr Herz. Sie spürten es ganz tief in sich drin, da redet Gott mich an. Und dann haben sie gefragt, was sollen wir tun? Und die Antwort wäre, tut das, was ihr gehört habt. Antwortet in dem Bereich, wo die Frage herkam. Antwortet in dem Kontext, in dem für euch die Frage war und wohin die Antwort deshalb auch gehört. Wenn also einer fragt, Herr, wie sieht denn das aus? Soll ich denn in dieser Gemeinde mich festmachen? Soll ich wirklich in dieser Gemeinde ganz dazugehören? Frage 1 ist, frage ich das überhaupt? Will ich überhaupt eine Antwort? Frage ich oder habe ich Angst vor der Antwort? Und wenn ich eine Antwort höre, zweitens, wenn ich die Antwort höre, mach dich fest. Dann mach dich fest. Vielleicht fragt der eine oder andere, ich habe schon so oft gehört, ich soll Gott nachfolgen, soll mein Leben in Ordnung bringen und Jesus mein Leben geben. Und wenn du merkst, das hat heute getroffen, dann mach es fest. Der Pharisäer fragte, was muss ich tun? Und Jesus antwortete ihm erstmal, was weißt du? Und wenn du es weißt, ist die Antwort für dich wie für jeden anderen von uns, tu das. Mach es. Mach es, was dir deutlich geworden ist, im Hören auf Gott und du wirst leben. Du wirst erfahren, wonach du dich sehnst. Du wirst die Antwort spüren. Du wirst die Antwort in dir erleben und in deinem Kontext erleben als etwas, was dich im Leben nach vorne bringt und segnet. Dazu lade ich ein. Wer das festmachen will und festmachen kann und weiß, er ist getroffen und er will sich an dieser Stelle von Gott anreden lassen und von Gott auch ihm sozusagen Antwort geben, der darf sich melden. Bei Dieter Hertlein, wer hat heute, Moment, beim Dieter kann man auch fragen, bei Reinhilde Dammerow, sie steht heute zur Verfügung für Gespräche. Und ich wünschte mir, dass wir an dieser Stelle ernst nehmen, wenn Gott uns innerlich etwas sagt, weil es uns in der Reise mit Gott weiterbringt und weil es uns Antworten gibt und Leben eröffnet, das uns sozusagen zum Leben dient und Leben reich macht.